Schönen guten Abend an alle, die noch eingetroffen sind zu dieser Bibelstunde. Ich denke, dieses Lied fasst gut das zusammen, was wir in den letzten Wochen miteinander angeschaut haben. Komm und sieh das große Wunder, das große Geheimnis. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das ist, was wir in den letzten Wochen miteinander studiert haben, erörtert haben. Und heute wollen wir im Kolosserbrief weitermachen. Ich lade euch ein, mit mir gemeinsam eure Bibeln aufzuschlagen. Wir werden Kapitel 2, die ersten 5 Verse heute gemeinsam lesen. Kolosser, Kapitel 2. Wir lesen die ersten 5 Verse und dann wollen wir noch gemeinsam beten. Denn ich will, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich habe um euch und die in Laodicea und so viele mein Angesicht im Fleisch nicht gesehen haben. Damit ihre Herzen getröstet werden, vereinigt in Liebe und zu allem Reichtum der vollen Gewissheit des Verständnisses, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, in dem verborgen sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Dies sage ich aber, damit niemand euch verführe durch überredende Worte. Denn wenn ich auch dem Fleisch nach abwesend bin, so bin ich doch im Geist bei euch, mich freuend und sehend eure Ordnung und die Festigkeit eures Glaubens an Christus. Amen. Lasst uns noch gemeinsam zum Gebet aufstehen. Herr Jesus, wir danken dir für diesen Abend. Wir danken dir für deine Gnade, die an diesem Tag neu über uns alle ausgegossen wurde. Wir danken dir, dass die Sonne aufgegangen ist über gerechte und ungerechte Menschen. Wir danken dir, dass überall auf der Welt dein Evangelium verkündigt wird und den Menschen Heil zugerufen wird in dir alleine. Und Herr, wir stehen heute wieder vor dir mit leeren Händen, mit bedürftigen Herzen, mit einem Verlangen, dich zu sehen und von dir unterwiesen zu werden, mit einem Verlangen zu lernen, wer du bist, wie herrlich du bist. Wir stehen mit einem Verlangen da, zu lernen, wie wir leben können zu deiner Ehre. Und wir beten, dass du heute Abend gegenwärtig bist, durch deinen Heiligen Geist und in Kraft, dass wir dein Wort heute hören und dass du selbst zu uns redest. Amen. Ich möchte diese Bibelstunde heute Abend mit einer Frage beginnen, die da lautet: Was meint ihr, was ist das kostbarste Gut auf dieser Erde für Gott? Was ist für Gott auf dieser Erde das kostbarste Gut? Der Mensch, das Leben. Da war noch was? Ah, danke. Die Gemeinde. Der Mensch, ja, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Das Leben, ja. Aber Gott sagt über Israel, dass Israel so kostbar ist für ihn wie sein Augapfel. Und wir sind als die Gemeinde eingepfropft. Und wir sind kostbar in Gottes Augen. Wir sind das Kostbarste auf dieser Erde für Gott. Nun, woran sehen wir das? Wie kann ich das belegen? Er hat das Kostbarste gegeben für seine Gemeinde. Er hat seinen Sohn geopfert. Er hat seinen Sohn, Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, den er liebte, den er liebt, hingegeben für die Gemeinde. Und jetzt pflegt Jesus Christus das Haupt der Gemeinde, seine Gemeinde. Er nährt sie, er pflegt sie, er unterweist sie, er heiligt sie in der Wahrheit. Die Gemeinde auf dieser Erde ist das kostbarste Gut für Gott. Und wir sehen, wie Gott für seine Gemeinde eifert. Wir sehen, wie Gott um seine Ehre eifert. Wir sehen, wie Gott das Wohl seiner Gemeinde sucht. Und wir sehen aber auch, wie Gott seine Gemeinde tadelt, wenn sie auf falschen Wegen gehen. Das sehen wir ganz besonders in Offenbarung in Kapiteln 2 und 3 von den 7 Sendschreiben. Wie Gott die Gemeinde teilweise ermutigt, aber auch teilweise tadelt für das, wie sie leben. Er sorgt sich um seine Gemeinde. Jesus Christus ist der große Hirte seiner Gemeinde und er will, dass seine Gemeinde ihn widerspiegelt, ihm gehorsam ist und auf seinen Wegen wandelt. Und diese Leidenschaft, die Gott für seine Gemeinde hat, die sehen wir in gewisser Weise im Leben von Paulus. Diese Leidenschaft, für die Gemeinde zu kämpfen, für die Gemeinde zu ringen, die Gemeinde auszurichten, die Gemeinde auf Kurs zu halten, die Gemeinde zu ermahnen, die Gemeinde zu ermutigen. Diese Leidenschaft sehen wir im Leben von Paulus. Das haben wir besonders in den letzten 3 Bibelstunden gesehen, wo wir den Abschnitt aus Kapitel 1, Vers 24 bis 29 betrachtet haben, wo wir gesehen haben, dass es Paulus eine große Freude ist, für die Gemeinde, um des Evangeliums willen, Leid in Kauf zu nehmen. Es war ihm eine Freude, anstelle der Kolosser und anstelle der weltweiten Gemeinde für sie zu leiden. Es war ihm eine Freude. Weiter hat er berichtet, dass ihm und allen Heiligen jetzt dieses große Geheimnis des Evangeliums offenbart worden ist. Und deswegen, weil dieses Evangelium so tief und so unendlich ist, hat er es sich zur Aufgabe und zum Ziel gemacht, alleine Christus zu verkündigen, den ganzen Reichtum dieses Geheimnisses den Nationen zu verkündigen. Das war sein Dienst an der Gemeinde, für sie zu leiden und ihnen Christus zu predigen. In den Versen 1 bis 5 aus dem zweiten Kapitel sehen wir einen weiteren Teil des Dienstes von Paulus, wie er für die Gemeinde in Kolossee kämpft, wie er um sie ringt. Die Leidenschaft, die Paulus für seine Gemeinde hat. In Vers 29, den wir letzte Woche betrachtet haben, haben wir gesehen, dass Paulus in gewisser Weise kämpft. Er hat dort geschrieben, wozu ich mich auch bemühe, indem ich kämpfen dringe, gemäß der Wirksamkeit, die in mir wirkt. Hier ging es darum, um seinen Dienst, wie er Christus verkündigt. Er kämpft voller Kraft, die in ihm ist, mit der Kraft, die Gott in ihm wirkt, um jeden Menschen in Christus darzustellen. Und jetzt beschreibt er weiter, wie dieser Kampf aussieht und wofür er genau kämpft in den Versen 1 bis 5. Er kämpft für die Gemeinde, dass sie bewahrt wird vor Irrlehre, dass sie bewahrt wird vor einem falschen Weg, dass sie fest bleibt im Evangelium. Das ist sein Kampf für die Gemeinde. Mein Gebet ist es, dass wir heute durch diesen Text in gewisser Weise in Gottes Herz schauen können, wie er für seine Gemeinde kämpft, indem wir Paulus seine Leidenschaft für die Gemeinde sehen. Und dies wollen wir in 4 Aspekten tun, die wir hier in diesem Text sehen. 4 Aspekte, wie genau der Kampf von Paulus aussah. Und der erste Aspekt, wie Paulus für die Gemeinde gekämpft hat, ist die Sorge um die Gemeinde. Er hat eine große, große Sorge um die Gemeinde. Vers 1. Da sagt Paulus, denn ich will, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich um euch habe und die in Laodicea und so viele mein Angesicht im Fleisch nicht gesehen haben. Nun, wir müssen immer noch bedenken, Paulus schreibt hier an eine Gemeinde, die er selbst nicht gegründet hat und an eine Gemeinde, bei der er selbst noch nicht war. Das heißt, viele aus der Gemeinde in Kolossee kannten Paulus persönlich nicht. Sie kannten ihn vom Reden sagen, sie kannten ihn von Briefen vielleicht, aber persönlich kannten sie ihn nicht. Und er hat ihn schon versucht deutlich zu machen in den Versen 24 und 25, dass er von Gott berufen ist, ein Diener der Nationen zu sein, ein Diener der Heiden. Und somit sind auch die Kolosser eingeschlossen. Er ist ein Abgesandter Gottes, ein Diener selbst der Kolosser, einer Gemeinde, die er selbst nicht gegründet hat. Und hier will er ihn nochmal aufzeigen, denn ich will, dass ihr wisst, er ringt hier um ihre Aufmerksamkeit und will ihnen aufzeigen, auch wenn ihr mich vom Angesicht noch nicht gesehen habt, will ich, dass ihr eine Sache wisst, ich bin bemüht um euch. Ich mache mir Sorgen um euch. Ich ringe um euch. Ich kämpfe für euch. Und Paulus spricht hier nicht nur die Kolosse an, er redet ja auch von den Laodizeern und wir haben in der Einleitungsbotschaft zum Kolosserbrief gesehen, dass Laodicea eine Nachbargemeinde war, eine Tochtergemeinde von den Kolossern, die höchstwahrscheinlich auch von Epaphras gegründet wurde durch seinen Evangelisationsdienst, aber auch von all denen, die mein Fleisch nicht gesehen haben. Und hier können wir meinen, dass er auch Hierapolis meint, ebenso eine Nachbarstadt, wo eine Gemeinde gegründet wurde. In Kapitel 4, Vers 13 spricht Paulus von dieser Gemeinde. Dort schreibt er, denn ich gebe ihm, also Epaphras, der wo die Gemeinde in Kolossee gegründet hat, ich gebe ihm Zeugnis, dass er viel Mühe hat um euch, also die Kolosser, und die in Laodicea und die in Hierapolis. Und das waren alles so Nachbarörter, wo höchstwahrscheinlich von Epaphras Gemeinden gegründet wurden. Und diese Gemeinden hat Paulus hier im Blick. Also er sorgt sich nicht nur um die Kolosser, sondern er sorgt sich auch um die andere kleine Gemeinde in Laodicea und die in Hierapolis, um all die Geschwister im Lykustal, dort wo diese Gemeinden waren, die ihn noch nicht persönlich gesehen haben. Und das ist bemerkenswert, liebe Geschwister. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr von anderen Gemeinden hört, wo es vielleicht nicht so gut läuft, ob ihr da eine gewisse Liebe für diese Geschwister empfindet und ein Ringen und ein Hoffen und ein Beten, dass diese Gemeinde wieder auf einen guten Kurs kommt. Wir sehen hier eine tiefe, tiefe Leidenschaft im Herzen von Paulus um das Wohl seiner Geschwister, die er teilweise gar nicht persönlich kennt, bei Namen nicht mal. Er ist besorgt um sie. Er ringt für sie. Nun, worin bestand die Sorge von Paulus? Worin bestand der Kampf in seinem Herzen für die Geschwister in dieser Gegend? Nun, es war das geistliche Wohl. Es war das geistliche Wohl seiner Geschwister in dieser Gegend. Falsche Lehrer haben in dieser Gegend ihr Unwesen getrieben, wenn man so sagen darf, haben eine falsche Lehre verkündigt, haben ein falsches Evangelium gepredigt. Sie haben Jesus Christus zwar nicht ganz verworfen, aber sie haben Christus plus Werke, plus Gesetz gepredigt. Sie haben mystische Religionen mit hineingebracht in ihre Lehre. Und somit wurde das Evangelium verwässert. Es hieß nicht mehr Christus allein, Glauben allein, Gnade allein, sondern es hieß Christus plus Werke, Christus plus noch welche Dinge. Und diese Gefahr hat Paulus gesehen. Diese Gefahr hat die Gemeinden bedroht. Und das hat ihm große, große Sorgen bereitet. Vor allem die Sorge, dass Gesetzlichkeit verkündigt wird, liebe Geschwister. In Vers 4, wo wir gelesen haben, sagt Paulus, dies sage ich aber, damit niemand euch verführe durch überredende Worte. Niemand soll euch wegreißen, niemand soll euch betrügen, niemand soll euch verführen durch listige, durch überredende Worte. Nun, wie sahen diese überredenden Worte aus? Kapitel 2 ab Vers 16 gibt uns einen kleinen Einblick darin. Dort sagt Paulus zu den Kolossern, so richte euch nun niemand wegen Speise oder wegen Trank oder hinsichtlich eines Festes oder Neumondes oder von Sabbaten, die ein Schatten der zukünftigen Dinge sind. Der Körper aber ist des Christus. Niemand bringe euch um den Kampfpreis, der seinen eigenen Willen tut in Demut und Anbetung der Engel, indem er auf Dinge eingeht, die er nicht gesehen hat, grundlos aufgebläht von dem Sinn seines Fleisches und nicht festhaltend das Haupt, aus dem der ganze Leib durch die Gelenke und Bänder unterstützt und zusammengefügt wird, das Wachstum Gottes wächst. Hier waren offensichtlich die Irrlehrer, manche Ausleger nennen sie die Judaisten, sie lehrten Christus plus Gesetz. Sie lehrten, dass man noch gewisse Sabbate halten muss, noch gewisse Tage einhalten muss, dass man noch gewisse Fasttage praktizieren sollte, sogar teilweise Anbetung von Engelwesen, was die Bibel ausdrücklich verbietet. Sie lehrten hier ein falsches Evangelium. Sie lehrten hier Christus plus Werke, Gesetzeswerke. Und wisst ihr, wieso es so schlimm ist, wenn wir Gesetze predigen, wenn das Gesetz verkündigt wird ohne die Gnade? Das Werk und die Person von Jesus Christus wird völlig zugrunde gerichtet, völlig ausgeblendet. Nicht nur ausgeblendet, sondern zunichte gemacht. Christus, sein Leben und sein Sterben am Kreuz von Golgatha, das ist der einzige Weg, wie wir zum Vater kommen können. Das ist der einzige Weg, wie uns Rettung gebracht wurde. Ein anderer hat für uns die Werke vollbracht, die wir nicht tun können. Und durch den Glauben an ihn und sein Werk werden wir gerettet, nicht durch Werke, die wir tun. Und wenn wir verkündigen, dass wir, Christus ist genug, aber du musst noch dies und jenes tun, dann untergraben wir die Gnade Gottes, die uns in Jesus Christus widerfahren wurde und wir versuchen, selbst unseren Teil dazu beizutragen, in den Himmel zu kommen. Und das ist Blasphemie. Das ist, was Paulus solche Sorgen bereitet hat, den Kolossen aufzuzeigen. Hütet euch vor diesen Gesetzeslehren. Hütet euch davor, wieder in Werke und in Gesetz zu fallen. Gesetzlichkeit drückt immer aus, dass das Werk von Jesus Christus nicht genug ist. Paulus tadelt die Kolosser, lasst uns gemeinsam den Kolosserbrief aufschlagen, Kapitel 3. Dort ist diese Gesetzlichkeit in diese Gemeinde eingedrungen und hat einige tatsächlich verführt. Und es ist wahrscheinlich eines der ältesten Briefe von Paulus an die Gemeinden und wahrscheinlich auch eines der härtesten Briefe. Denn wir finden kaum einen Gruß, kaum ein Dankgebet von Paulus in diesem Brief, sondern er kommt gleich zur Sache und tadelt die Galater und spricht sogar in den ersten Versen davon, dass wenn jemand ein anderes Evangelium predigt als das Evangelium von Jesus Christus, er sei verflucht. Und in Galater Kapitel 3 ab Vers 1 schreibt Paulus dann: O ihr unverständigen Galater, wer hat euch bezaubert, denen Jesus Christus als gekreuzigt vor Augen gemalt wurde? Wer hat euch bezaubert? Ihr habt doch die Gnade Gottes vor Augen gemalt bekommen. Dies allein will ich von euch lernen. Habt ihr den Geist aus Gesetzeswerken empfangen oder aus der Kunde des Glaubens? Seid ihr so unverständig? Nachdem ihr im Geist angefangen habt, wollt ihr jetzt im Fleisch vollenden? Habt ihr so vieles vergeblich erlitten, wenn wirklich auch vergeblich? Der euch nun den Geist darreicht und Wunderwerke unter euch wirkt, ist es aus Gesetzeswerken oder aus der Kunde des Glaubens? Wir sehen hier Werke des Gesetzes und Glaube. Ihnen wurde Jesus Christus als gekreuzigt vor Augen gemalt und ihnen wurde aufgezeigt, der Glaube an ihn genügt. Und sie haben den Geist empfangen durch den Glauben. Und jetzt kam jemand und hat ihnen Gesetze gepredigt und sie wollen wieder durch Werke, durch Gesetz, durch das Fleisch den Glaubensweg vollenden. Und Paulus tadelt sie und sagt, passt doch auf, euch wurde Christus vor Augen gemalt und er alleine genügt. Ihr könnt, müsst und dürft nichts mehr tun, denn allein der Glaube rettet euch. Paulus tadelt die Galater auf starke Weise. Und diese Sorge bewegte Paulus. Diese Sorge um die Gemeinden in Kolossee und Laodicea und in der dortigen Umgebung. Und interessanterweise war Gesetzlichkeit in den ersten Gemeinden sehr verbreitet. Wenn wir mal die Briefe studieren, dann beobachtet es mal. Der Brief an die Philipper, dort waren auch Irrlehrer, die Gesetzeswerke gepredigt haben. Der Brief an Timotheus, der in Ephesus gedient hat, auch er wurde in Ephesus zurückgelassen, damit er einigen Geböten keine falschen Lehren zu verbreiten. Und das waren zumindest nannten sie sich Gesetzeslehrer. Wenn wir die Briefe studieren, dann war die Gesetzlichkeit noch tief verankert im Menschen. Und Paulus kämpfte dagegen an, weil er wusste, Christus ist gestorben am Kreuz, um uns von dem Fluch des Gesetzes zu befreien. Wir leben nicht mehr unter dem Gesetz, sondern wir leben unter Gnade. Und das war sein ganzes Bemühen in vielen seinen Briefen und auch hier im Brief an die Kolosser. Und es ist interessant, liebe Geschwister, dass diese Gesetzlichkeit nicht nur in den ersten Gemeinden verbreitet war, sondern Gesetzlichkeit ist in gewisser Weise wie ein Geschwür im Menschen, in dir und in mir, das von alleine nicht weggeht. Der Mensch wählt immer den schweren Weg, nicht wahr? Auch wenn ihm der Leichte angeboten wird. Das sehe ich bei meiner Tochter so oft. Wenn ich merke, sie versucht etwas alleine und schafft es nicht, sei es sich anzuziehen oder vom Sofa runterzuspringen oder sonstige Kleinigkeiten. Und ich ihr meine Hände oder meine Hilfe anbiete und sage, komm, ich helfe dir. Sagt sie, nein, Papa, alleine. Oftmals endet es dann mit Geweine. Ich bin da und ich biete ihr meine Hilfe an und sie lehnt diese Hilfe ab. Das ist im Menschen verankert. Gott sendet seinen Sohn, dass er am Kreuz für deine und meine Sünden stirbt. Er hat alles vollbracht, um uns zu helfen und er reicht uns seine Hand im Evangelium dar und sagt, komm, ich helfe euch und wir schlagen diese Hand weg und sagen, nein, wir machen das alleine. Das ist der Mensch. Der Mensch will sich alleine retten. Der Mensch lehnt das Evangelium ab, weil er denkt, dass er schon selbst fromm genug wäre, dass er schon selbst gute Werke tun könnte. Naja, wenn ich nicht lüge und nicht gemordet habe und ein anständiges Leben lebe und auf der Arbeit fleißig bin, passt schon alles, komme ich in den Himmel. Nein. Das ist tief im Menschen verankert, nicht nur bei den Juden, liebe Geschwister, bei jedem einzelnen Menschen. Wir wollen es alleine schaffen. Das hasst Gott. Es verabscheut Gott. Gott hasst es, wenn wir nicht im Glauben zu ihm kommen. Er hat den Juden gewisse Opferrituale da gegeben, die sie praktizieren sollen, dass sie dadurch ihre Sünden bekennen und von ihren Sünden reingewaschen werden. Natürlich in Verbindung mit dem Glauben an dieses Opfer, dass Gott dieses Opfer annimmt. Aber die Juden haben es oft im Unglauben getan und oft nicht so getan, wie Gott es von ihnen wollte. Und Gott hat es verabscheut. Lass uns hierzu Hosea Kapitel 6, Vers 6 einmal aufschlagen. Dort sagt Gott durch seinen Propheten, denn an Frömmigkeit habe ich gefallen und nicht an Schlachtopfer. Und an der Erkenntnis Gottes mehr als Brandopfern. Schaut, die Juden haben Schlachtopfer dargebracht, haben Brandopfer dargebracht, aber es war nicht in der Art und Weise, wie sie es tun sollten. Gott sagt, ich habe daran gefallen, wenn ihr fromm vor mir lebt. Ich habe daran gefallen, wenn ihr mich sucht, wenn ihr danach strebt, in der Erkenntnis meiner Person zu wachsen. Daran habe ich gefallen, nicht an eure Schlachtopfer, nicht an eure Frömmigkeit, an eure Heuchelei. Daran habe ich kein Gefallen. David gibt uns im Psalm 51 ein wunderbares Beispiel, auch diesbezüglich. Psalm 51 ab Vers 18 in seinem bekannten Bußpsalm. Dort heißt es dann, denn du hast kein Gefallen an Schlachtopfern, sonst gebe ich sie. An Brandopfern hast du kein Wohlgefallen. Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein zerbrochener Geist. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, Gott, nicht verachten. David hat über die Maßen gesündigt durch Lüge, Ehebruch, Mord. Laut dem Gesetz sollte er eigentlich Opfer darbringen. Aber er wusste, all meine Opfer werden mich nicht reinwaschen. Erst wenn ich in einem zerbrochenen, mit einem glaubenden, mit einem demütigen Herz mich vor Gott beuge und ihm meine Sünde bekenne. Das ist, woran Gott gefallen hat. Er hat kein Gefallen an deinen Werken, er hat Gefallen an deinem Herzen, an einem glaubenden und aufrichtigen Herzen. Versteht ihr? Und die falschen Lehrer in Kolossee haben genau das wieder versucht. Sie haben versucht, die Gnade, die bei den Kolossern wirksam wurde durch Jesus Christus, wieder in Werke umzuwandeln. Sie haben versucht, Werke zu predigen. Und das hat Paulus große, große Sorgen bereitet. Das war sein Kampf. Nun, wie hat er dafür gekämpft? Wie hat er dafür gekämpft, dass diese Gesetzlichkeit nicht einsickert, nicht eindringt in die Gemeinde? Nun, in erster Linie hat Paulus dafür gebetet. Kapitel 1, Vers 9 haben wir dieses wunderbare, eindrückliche Gebet gesehen, wie Paulus dafür betet, dass die Gemeinde in Kolossee in der Erkenntnis seines Willens zunimmt, in aller Einsicht und Weisheit. Dafür hat Paulus gebetet, dass sie ihn und seinen Willen mehr und mehr erkennen. Und je mehr sie Gott erkennen, umso mehr verstehen sie, dass das, was die falschen Lehrer predigen, eine Lüge ist. Also er hat gekämpft, indem er gebetet hat. Weiter hat er gekämpft, indem er diesen Brief geschrieben hat. Epaphras kam zu ihm und vermutlich saßen die gemeinsam zusammen. Paulus hat ihm viele Fragen gestellt. Okay, wie sieht diese Lehre ganz konkret aus? Was haben diese Leute gemacht? Wie weit sind sie schon in die Gemeinde eingedrungen? Sind sie überhaupt schon eingedrungen oder nicht? Er hat Epaphras ausgefragt. Epaphras hat ihm Antworten gegeben. Paulus hat gerungen im Gebet mit ihm zusammen und hat diesen Brief verfasst. Er hat gerungen für die Gemeinde. Er hat sich wirklich Gedanken gemacht, wie kann er ihnen helfen. Das ist also die Sorge, die Paulus hatte. Die Sorge um Geistlichkeit, die Sorge um das wahre Evangelium in der Gemeinde. Nun als zweites, wie Paulus dafür gekämpft hat, welches Ziel hatte er in seinem Kampf? Wir haben gesehen, was war die Sorge? Die Sorge war, dass eine Irrlehre in die Gemeinde eindringt. Sein Ziel ist es jetzt, in seinem Kampf für die Gemeinde, dass die Christen geistlich reifen, dass die Christen immer Christusähnlicher werden in Kolossee. Er schreibt hier in Vers 2, damit ihre Herzen getröstet werden, vereinigt in Liebe und zu allem Reichtum der vollen Gewissheit des Verständnisses, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes. Das war sein Ziel. Ich will, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich um euch habe, welchen Kampf, welches Ziel, damit ihre Herzen getröstet werden. Gott verabscheut Gesetzlichkeit, aber er liebt Christusähnlichkeit. Er will nicht unsere Werke, er will, dass wir immer mehr werden wie sein Sohn, Jesus Christus. Und um geistlich zu reifen, müssen wir in der geistlichen Erkenntnis zunehmen. Das haben wir bereits gesehen in Kapitel 1, Vers 9 in dem Gebet von Paulus. Um geistlich zu reifen, müssen wir in der geistlichen Erkenntnis zunehmen. Es geht Hand in Hand. Und dieses Gebet von Kapitel 1, Vers 9 greift Paulus in gewisser Weise hier wieder auf. Und er sagt hier, damit ihre Herzen getröstet werden. Welche Herzen? All die Personen, die er in Vers 1 schon erwähnt hat. Die Leute aus Laodicea, die Leute aus Kolossee und Hierapolis. Ihre Herzen sollen getröstet werden. Das Wort Herz wird sowohl im Alten Testament als auch im Neuen Testament als die Quelle von geistlichem Leben beschrieben. Als die Quelle, wo die Entscheidungen getroffen werden, wo der Wille des Menschen sitzt, wo die Emotionen des Menschen sind. Das ist das Herz, wenn die Bibel von Herz redet. Und er sagt hier, dass ihre Herzen getröstet werden sollen. Wir könnten hier auch übersetzen, dass ihre Herzen gestärkt werden sollen. Er ringt also darum, dass sein Ziel ist es, dass die Kolosse aus diesem Kampf, in dem sie sich befinden, gestärkt herausgehen können. Dass ihr ganzer geistlicher Mensch, dass ihr Glaube, dass ihr Wille, ihre Emotionen Christus gegenüber gefestigt bleiben und gefestigt werden. Das war also das Ziel von Paulus in seinem Kampf, in diesem Brief, in seinen Gebeten. Und er sagte, dass sie vereinigt in Liebe sind. Das heißt, all die Christen in diesem Lykustal, in dieser Gegend, sind vereint durch die Liebe Gottes. Paulus lehrt uns im Römerbrief, dass die Liebe Gottes ausgegossen ist in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Jeder gläubige Christ hat die Liebe Gottes empfangen und somit sind wir in gewisser Weise vereint. Wir sind vereinigt durch die Liebe Gottes. Ich liebe euch in einer anderen Art und Weise, wie ich vielleicht meine Kollegen auf der Arbeit mit ihnen sympathisiere. Ich kann nicht sagen, dass ich meine Kollegen auf der Arbeit liebe. Ich mag sie. Wir verstehen uns sehr gut. Aber ich kann nicht sagen, dass ich sie liebe. Aber über euch kann ich sagen, euch liebe ich. Wieso? Weil ihr meine Brüder und meine Schwestern in Christus seid. Diese Liebe Gottes verbindet uns, hat uns vereinigt. Und das ist, was Paulus hier sagt. Eure Herzen, euer ganzes Wesen soll gestärkt werden im Glauben, ihr, die ihr alle vereint seid in Christus, also ihr alle, die ihr gläubig seid, sollt vereint und gestärkt werden im Glauben, damit sie nicht von den Irrlehren, der falschen Lehre weggezogen und irregeführt werden. Paulus erklärt hier auch, wie das Herz der Christen in dieser Gegend gefestigt und gestärkt wird. In zweifacher Weise. Einmal, indem sie eine volle Gewissheit des Evangeliums bekommen, eine volle Gewissheit des Glaubens an das Evangelium. Und zweitens, indem sie in der Erkenntnis des Evangeliums zunehmen. Lass uns diese zwei Punkte näher betrachten. Also erstens, sie sollen eine volle Gewissheit des Glaubens ans Evangelium bekommen. Hier sagt Paulus, damit ihre Herzen getröstet werden, vereinigt in Liebe und zu allem Reichtum der vollen Gewissheit des Verständnisses. Und hier bezieht Paulus sich auf das Geheimnis des Evangeliums, welches er in Kapitel 1, Vers 27 schon angesprochen hat. Sie sollen eine volle Gewissheit über dieses Geheimnis bekommen. Das bedeutet eine volle Überzeugung, eine Vollkommenheit dieser Wahrheit. Das soll in ihrem Herzen immer mehr zur Gewissheit werden. Christus und das Evangelium. Wir könnten auch übersetzen, dass ihre Herzen gestärkt werden, indem sie den vollkommenen Reichtum des Geheimnisses verstehen. Paulus spricht hier schon wieder von dem Reichtum der vollen Gewissheit. In Kapitel 1, Vers 27 hat er von dem Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses geredet. Also von einem unermesslichen Reichtum, geistlichen Reichtum. Davon ist das Evangelium ist ein unermesslicher Reichtum. Und ihre Herzen sollen eine Gewissheit dieses Evangeliums bekommen. Ich möchte es etwas deutlicher ausdrücken im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 1, Vers 5. Dort wird uns beschrieben, dass Paulus, als er zu den Thessalonichern kam und ihnen gepredigt hat, dort sagt Paulus, denn unser Evangelium war nicht bei euch im Wort allein, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Das heißt, Paulus hat ihnen das Evangelium gepredigt, aber er hat es nicht nur gepredigt, sondern der Heilige Geist war in so einer Art und Weise gegenwärtig, dass die Kolosser eine Gewissheit in sich verspürt haben, sie haben dieses Evangelium verstanden und sie haben an dieses Evangelium geglaubt. Diese Gewissheit hatten sie durch das Werk des Heiligen Geistes. Wenn wir zurückgehen und Paulus zu ihnen sagt, eure Herzen sollen getröstet werden, indem ihr eine volle Gewissheit dieses Evangeliums habt, meint er damit, dass ihr alle vollkommen überzeugt sein sollt von der Wahrheit des Evangeliums. Je mehr wir vollkommen überzeugt sind, und das kann nur der Heilige Geist in uns wirken, umso fester stehen wir im Glauben. Nun, ab dem Zeitpunkt der Wiedergeburt, wo der Heilige Geist in dir und in mir Wohnung einnimmt, bekommen wir diese vollkommene Gewissheit des Evangeliums. Wir bekommen einen vollkommenen Glauben daran, dass Jesus Christus für unsere Sünden gestorben ist. Aber darüber hinaus sollen wir in dieser Erkenntnis wachsen, auf dass unsere Gewissheit immer fester wird und immer unerschütterlicher. Und das ist das Zweite, was Paulus sagt. Also einmal, dass wir eine vollkommene Gewissheit dieses Evangeliums bekommen und zweitens, dass wir in dieser Erkenntnis des Evangeliums wachsen. Er sagt hier, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes. Und dieses Wort Erkenntnis bedeutet an Wissen zunehmen. Nicht nur Wissen allein, sondern an Wissen zunehmen. Schaut, wie die Elberfelder Studienbibel dieses Wort beschreibt. Sie sagt, also dieses Wort Erkenntnis beschreibt eine durchdringende Beschäftigung mit dem Objekt der Erkenntnis. Eine durchdringende Beschäftigung mit dem Objekt der Erkenntnis. Das beschreibt dieses Wort. Wer ist der Objekt dieser Erkenntnis des Geheimnisses? Das Werk und die Person Jesu Christi. Das heißt, durch den Glauben an Jesus Christus wohnt der Heilige Geist in uns. Er gibt uns eine vollkommene Gewissheit des Evangeliums. Und jetzt sollen wir daran arbeiten und uns damit beschäftigen, mit diesem Objekt, mit Jesus Christus, damit wir fest werden, damit unsere Herzen getröstet werden, damit wir gestärkt werden im Glauben. Wir verstehen dieses Geheimnis, Mysterium des Evangeliums, nur dann, wenn wir uns damit auch beschäftigen. Je mehr wir uns damit beschäftigen, umso mehr sehen wir den Lichtglanz der Herrlichkeit des Evangeliums in der Person Jesu Christi und umso mehr werden wir in sein Bild geformt und umso mehr wird unser Glauben fest, unser Fundament fest. Wie Sie verstehen, hängt immer mit Beschäftigen zusammen, immer mit Studieren zusammen. Also wir haben das Evangelium verstanden und wir haben eine Gewissheit über das Evangelium und jetzt beschäftigen wir uns mit dem Evangelium und wir bekommen eine festere Gewissheit. Wenn man Mathematik nicht versteht, dann beschäftigt man sich mit Mathematik und je mehr man sich mit Mathematik beschäftigt, umso mehr versteht man Mathematik. Als Beispiel. Oder Musik. Manche haben keine Ahnung von Musik. Liegt vielleicht daran, dass sie sich mit Musik nicht beschäftigen. Aber je mehr man sich mit Musik beschäftigt, mit den Noten und Akkorden und so weiter und so fort, umso mehr versteht man Musik. Und genau das ist, was Paulus hier zeigen will mit dem Evangelium. Je mehr wir uns mit dem Evangelium von Jesus Christus beschäftigen, umso mehr verstehen wir es in seiner ganzen Fülle. Umso mehr bekommen wir Einblick in den Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses. Und dieser Reichtum ist ein ewiger und unendlicher Reichtum. Wir werden nicht aufhören, in der Erkenntnis dieser Herrlichkeit zu wachsen. Und das ist also die Medizin gegen die Irrlehre. Das ist das Gegengift gegen das Gift der Irrlehre, das Paulus den Kolossen hier anbietet und darreicht. Das war sein Ziel. Dafür hat er gekämpft, dafür hat er gerungen, dass die Kolosser in ihren Herzen gestärkt und gefestigt werden. Und zwar wie? Indem sie das Evangelium mehr und mehr erkennen, mehr und mehr erfassen. Das Geheimnis Gottes ist so unergründlich, liebe Geschwister. Wenn wir uns nur ein paar Momente am Tag Zeit nehmen, um darüber nachzudenken, dann werden wir zu dem Schluss kommen, dass 1000 Leben auf dieser Erde nicht ausreichen, um auch nur die Menschwerdung von Jesus zu verstehen. Dass eine Ewigkeit nicht ausreicht, um zu verstehen, wie Gott Mensch wurde und in einem Menschen wohnte und auf dieser Erde lebte. Das ist ein Mysterium, das ist ein Geheimnis, in das die Engel hineinzuschauen begehren, sagt Petrus. Das ist die unendliche Tiefe, das ist der unendliche Reichtum des Evangeliums. Und deswegen ist es auch so wunderbar, sich damit zu beschäftigen. Weil dieses Objekt ist unerschöpflich. Viele Dinge auf dieser Erde, wir beschäftigen uns mit manchen Dingen und irgendwann mal sind sie erschöpft. Wir sind müde geworden, es ist langweilig geworden, aber das Evangelium von Jesus Christus ist so unerschöpflich, dass wir uns damit Tag ein und Tag aus beschäftigen können und wir werden nicht müde zu staunen über den unendlichen Reichtum, der uns im Evangelium begegnet. Wir haben also gesehen, was war der Kummer von Paulus? Der Kummer war, dass die Irrlehre in die Gemeinde eindringt. Was war sein Ziel? Die Gemeinde zu festigen, dass sie geistlich stark werden. Und zwar, indem sie das Geheimnis immer mehr erkennen. Und anschließend zeigt er dann auf, wie sie in dieser Erkenntnis zunehmen können. Das ist die Quelle geistlichen Wachstums in der Gemeinde. Die Quelle geistlichen Wachstums, Vers 3, sagt Paulus, in dem verborgen sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Und das ist Jesus Christus. In ihm sind verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Es gibt nur einen einzigen Ort, liebe Geschwister, wohin wir als Gemeinde fliehen können und fliehen sollen, um geistliche Erkenntnis zu bekommen. Und das ist das Werk und die Person von Jesus Christus. Und wie wir letzte Woche gesehen haben, ich hoffe sehr, dass Gottes Wort uns alle dahin geführt und überzeugt hat, dass dieses Buch ein Buch ist über eine Person, nämlich Jesus Christus. Von 1. Mose bis Offenbarung wird uns hier das Geheimnis des Evangeliums offenbart. Stück für Stück, Stück für Stück, bis zum letzten Buch der vollkommenen Offenbarung. Er ist die Quelle allen geistlichen Lebens. Er ist die Quelle der ganzen geistlichen Weisheit und der geistlichen Erkenntnis. In ihm, sagt Paulus, sind verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Nichts außerhalb von Christus bietet uns diese Fülle, dieser Reichtum. Nur in seiner Person und in seinem Werk. Und das war, was die falschen Lehrer in Kolossee getan haben, dass sie Christus plus etwas anderes verkündigt haben. Paulus will hier ganz deutlich machen, liebe Geschwister, und wir müssen uns in die Lage von den Kolossen versetzen, dass sie in einem Zwiespalt waren. Dass dort so etwas verkündigt wurde und Paulus kommt jetzt und will ihn deutlich machen und sagen, nur in ihm alleine gibt es die Erkenntnis, die wir sowohl zum Heil als auch zum gottseligen Leben brauchen. Nur in Jesus Christus. In ihm sind verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Weisheit und Erkenntnis haben vor allem im Alten Testament, in der Weisheitsliteratur, also im Buch der Sprüche, in dem Psalmen oder auch im Hiob-Buch, immer wieder dieselbe Bedeutung, Weisheit und Erkenntnis. Und es beschreibt in gewisser Weise, wie man in erster Linie Gott erkennen kann. Wie man weise wird zur Gottseligkeit. Es beschreibt aber auch, wie wir gottesfürchtig leben können, wie wir zu seiner Ehre leben können. Wie wir nicht nur in der Erkenntnis Gottes wachsen, sondern wie wir diese Erkenntnis auch ganz praktisch ausleben. Wie wir Gott fürchten können. Und all das, sagt Paulus, ist in Jesus Christus zu finden. Sowohl die Weisheit zur Errettung ist in Jesus Christus zu finden, als auch die Weisheit, gottesfürchtig zu leben, ist in Christus zu finden. Lass uns hierzu 2. Timotheus aufschlagen, Kapitel 3. Dort sagt Paulus zu Timotheus: Und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die imstande sind, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Hier sehen wir, was macht Timotheus weise zur Errettung? Was gibt ihm die Einsicht und die Erkenntnis zur Errettung? Die heiligen Schriften. Aber was sagt Paulus noch weiter? Durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Das heißt, die heiligen Schriften offenbaren uns Jesus Christus. Und in ihm ist die Weisheit zur Errettung. In ihm finden wir den Weg zu Gott, zum Vater. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. In ihm kommen wir zu Gott, dem Vater. Das heißt, in ihm sind verborgen alle Schätze der Erkenntnis und der Weisheit, wie wir ewiges Leben empfangen, aber auch wie wir gottesfürchtig leben. Lass uns hierzu das Buch der Sprüche aufschlagen. Sprüche Kapitel 9, Vers 10. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang und die Erkenntnis des Heiligen ist Verstand. Also der Weisheit Anfang ist Gott zu fürchten. Wenn wir weise geworden sind zur Errettung, wenn wir Christus erkannt haben, das ist der Beginn der Gottesfurcht. Ab diesem Augenblick lernen wir, Gott zu fürchten. Ab diesem Augenblick lernen wir, ein Leben zu leben, das ihn ehrt. Ab dem Augenblick, wo wir kapituliert haben, wo wir Christus empfangen haben, wo wir ihn angenommen haben, ab diesem Augenblick lernen wir immer mehr, so zu werden wie Gott. Immer mehr in allen Bereichen unseres Lebens ihn zu verherrlichen. Und all das finden wir alleine in Jesus Christus. Er ist die Quelle all dessen. Er ist die Quelle, in ihm sind verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Und es ist interessant, Paulus sagt hier, dass in ihm verborgen sind alle Schätze, alle Reichtümer, alle geistlichen Güter, die uns dazu führen, gerettet zu werden, gottesfürchtig zu leben. Und sie sind in ihm verborgen. Und ich möchte hier einen Kommentator vorlesen, der uns einen schönen Blick auf dieses Wort gibt, dass in ihm verborgen sind alle Schätze. Eduard Lohse schreibt in seinem Kommentar zum Kolosserbrief: Wie der Hinweis auf einen versteckten Schatz dazu verlockt, alles daran zu setzen, ihn aufzuspüren, so soll auch hier dazu aufgefordert werden, die eine Stätte aufzusuchen, an der die Schätze der Weisheit und Erkenntnis zu finden sind. So wie ein verborgener Schatz unzählige Menschen anzieht, und sie fangen an, diesen Schatz zu suchen, so soll dieses Wort hier dich und mich ermutigen und auffordern, anzufangen, nach diesem Schatz zu suchen. Mehr und mehr in der Erkenntnis Christi zu wachsen. Mehr und mehr diesen Schatz für uns in Anspruch zu nehmen. Mehr und mehr diese Quelle aufzusuchen, wo alle Schätze verborgen sind. Alle Erkenntnisse, alle Reichtümer. Die ganze Weisheit Gottes ist in Christus Jesus verborgen. Und er soll uns anziehen. Wir sollen ihn aufsuchen und ihn suchen. Eine wunderschöne Parallelstelle hierzu finden wir im Buch der Sprüche, wo es viel um Weisheit und um Erkenntnis geht. Sprüche Kapitel 2. Dort sagt Salomo: Mein Sohn, wenn du meine Rede annimmst ab Vers 1 und meine Gebote bei dir verwahrst, sodass du dein Ohr aufmerksam auf Weisheit hören lässt, dein Herz neigst zum Verständnis, ja, wenn du den Verstand rufst, deine Stimme erhebst zum Verständnis, wenn du ihn suchst wie Silber und nach ihm spürst wie nach verborgenen Schätzen, dann wirst du die Furcht des Herrn verstehen und die Erkenntnis Gottes finden. Denn der Herr gibt Weisheit, aus seinem Mund kommen Erkenntnis und Verständnis. Wir sehen hier wunderbar, wie dein und meine Aufgabe aussieht, aber auch wie Gott hier mitwirkt. Du und ich werden aufgefordert, die Weisheit zu suchen, die Schrift zu studieren, in die Mine des Wortes Gottes zu gehen mit unseren Werkzeugen und anzufangen zu suchen, zu wühlen, zu graben. Und die Verheißung liegt darin, dass Gott uns Weisheit und Einsicht geben wird. Wenn wir suchen, wenn wir arbeiten, wenn wir uns hinsetzen und unser Licht abends anmachen, die Bibel aufschlagen, ob mit oder ohne Kommentar, wir haben den Heiligen Geist. Und anfangen zu suchen, dann ist die Verheißung da, Gott wird uns Einsicht geben. Gott wird uns Erkenntnis geben. Und schaut mal, wenn damals im Westen, in Amerika, die ersten Siedler in die Wüste gegangen sind und wo sonst auch immer Gold zu finden sein sollte, in die Berge. Unzählige Menschen sind dorthin gegangen. Mit dem Ruf, dort gibt es Gold, lasst uns dorthin gehen und nach Schätzen suchen. Viele Menschen haben ihr Leben verloren. Teilweise haben die Menschen wochenlang gegraben und gewühlt, nichts gefunden. Und irgendwann mal haben sie vielleicht einen kleinen Goldklumpen gefunden. Und das war es wert für den einen oder anderen. Wenn diese irdischen Schätze die Menschen so weit getrieben hat, wie viel sollte uns dieser ewige Reichtum antreiben, nach diesen Schätzen zu suchen? Nach Jesus Christus zu suchen, nach den Reichtümern des Evangeliums zu suchen. Wir beschäftigen uns mit vielen Dingen. Und viele Dinge sind notwendig. Für die Arbeit muss man sich vielleicht fortbilden. Das ist gut. Wir müssen für die Politik, man muss vielleicht teilweise einfach auf dem aktuellen Stand sein. Dinge, mit denen wir uns beschäftigen, sind teilweise notwendig, teilweise gut, teilweise verschwenderisch. Aber wie viel mehr sollten wir uns mit dem Ewigen beschäftigen? Mit dem, der da war und der da ist und der da kommen wird. Mit Jesus Christus. In ihm ist unser ganzes Heil verborgen. Jeder, der zu dieser vollen Gewissheit des Evangeliums gekommen ist, jeder, der zum Glauben an Jesus Christus gekommen ist, hat Zugang zu dieser Schatztruhe, hat Zugang zu dieser Schatzkiste, in der verborgen sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Wir haben vollen Zugang durch den Heiligen Geist und durch sein Wort, und er hat verheißen, uns zu geben, wenn wir suchen und ihn darum bitten. Nun, wir werden die letzten Verse, die Verse 4 und 5, wohl beim nächsten Mal in der Bibelstunde betrachten. Wir sind heute nicht so weit gekommen, wie ich es erhofft habe. Aber dennoch, was war das Ziel von Paulus? Was war seine Motivation? Wir sehen hier das Herz Gottes. Er ringt um die Gemeinde. Er sieht das Problem. Er sieht eine Irrlehre aufkommen. Und er kämpft dagegen an im Gebet und durch diesen Brief. Und er versucht, ihn Christus wieder vor Augen zu malen. Der einzige Weg, der uns erstens rettet, und der einzige Weg, der uns lehrt, gottesfürchtig zu wandeln. Nichts außerhalb von Jesus Christus kann das in uns bewirken. Und ich wünsche mir sehr, dass wir dadurch ermutigt werden, in welcher Situation du dich auch befindest, dass wir ihn alleine zum größten Ziel jeden Tages machen. Dass wir ihn suchen, dass wir zu seiner Ehre leben wollen, dass wir darum ringen, zu erkennen, was er von mir will, und aus seiner Kraft dafür zu leben. Amen.